Was Hunde wirklich brauchen, der Kynagogik-Podcast mit Karin Jansen.
Ein herzliches Moin vom Deich. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Ich bin Karin Jansen, die Gründerin von Kynagogik, bedürfnisorientierte Hundehaltung und Erziehung. Ich berate seit 20 Jahren Menschen mit ihren Hunden, bin als Dozentin in unterschiedlichen Ausbildungen tätig und bin Coachin für Menschen mit und ohne Hund. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir gemeinsam die Welt unserer Hunde noch zufriedener, erfüllter und entspannter machen können. Heute werden wir uns mit dem Thema Grenzen setzen und wann sind Grenzen notwendig beschäftigen. Nur aus gelebter Erfahrung, fundiertem Wissen und einer offenen, wohlwollenden Haltung kann wahre Kompetenz entstehen. Mach es dir also gemütlich, spitz die Ohren und lass uns beginnen. Ich möchte mit der Frage einsteigen, muss ich eigentlich Grenzen setzen oder kann mein Hund seine Grenzen selber finden? Das ist so eine ganz wichtige Frage, weil viele Menschen das Bedürfnis haben, dass sie ihrem Hund sehr viel Freiraum geben wollen. Die sagen, okay, ich möchte, dass mein Hund ganz Hund sein kann. Da stellt sich dann also automatisch die Frage, wie erfahren denn Hunde, wenn sie unter Hunden leben, Grenzen? Finden sie die selber und was bedeutet das? Das bedeutet letztendlich, ich renne und renne und renne und renne irgendwann gegen eine Wand. Und diese Wand ist eine Grenze. Und wenn ich weiß, dass eine Wand, das kann ein knurrender, beißender, sich dominant, wenn man dieses Wort verwenden möchte, aufbauender Hund sein. Das kann ein körperliches, geistiges oder seelisches Hindernis sein, wie okay, ich merke, ich kann nicht mehr, ich bin gar nicht so schnell, ich komme nicht hinterher. Oder ich kann die Aufgabe nicht lösen. Auch das sind Grenzen, das sind eigene Grenzen, die der Hund erfährt. Aber im Normalfall findet er sie immer durch ein Außen. Grenzen werden gesetzt. Ob die jetzt bewusst gesetzt werden, zum Beispiel, wenn ein Hund unter Hunden lebt, durch einen anderen agierenden Hund, der sagt, nein, meins, bis hierhin und nicht weiter. Oder, nee, lass mal kleiner, lieber ein anders. Es gibt ja verschiedene Abstufungen von Grenzen setzen, von purer Gewaltanwendung bis hin zu, ich sage jetzt mal, freundlicher Kommunikation, die aber eindeutig ist. Das ist etwas, was von außen kommt. Oder ein Hund lernt oder versteht, dass er das Ding, was von außen sozusagen an ihn herangetragen wird, eine Aufgabe oder das mit den anderen um die Wette rennen, ne, in einem Spiel oder so, dass er da selber nicht mithalten kann, dass er dies nicht erfüllen kann und stößt dabei ziemlich schmerzhaft auf die Grenze, oh, ich schaffe es nicht, ich kann es nicht. Das Problem ist, wenn wir Freiraum schenken wollen, also ein Hund soll ganz frei sich entwickeln dürfen, dann wird er immer schmerzhaft an diese Grenzen stoßen. Das heißt, zum Beispiel auf der Hundewiese dadurch, dass ein anderer Hund sagt, so nicht, mein Kleiner. Das höre ich manchmal bei uns auf dem Hundeplatz. Da ist dahinter eine Hundewiese und dann kommt jemand mit seinem kleinen, 8 Wochen alten Welpen, optimalerweise, geht auf diese Hundewiese und irgendwann hört man den schreien, weil er an eine Grenze gestoßen ist. Weil der andere Hund, der dort ist, eben nicht Papa oder Mama ist, kein Wurfgeschwister, keine nette Tante und kein netter Onkel, sondern ein völlig fremder Hund, der genervt ist, der sich in seinen Rechten beschränkt dadurch fühlt, dass unser Welpe da drauf zutobt. Und der sagt dann, halt, stopp. Und das ist kein schönes Halt und Stopp. Das ist eine Erfahrung, die bleibt. Das ist eine Grenzerfahrung, die nicht Mut macht, sondern die entmutigt. Die nicht fördert, sondern fordert. Und zwar sehr massiv, lass es sein. Oder die andere Grenze, die selbsterfahrene Grenze ist, ich merke, dass ich es nicht schaffe. Ich schaffe es nicht. Ich schaffe es nicht. Ich schaffe es nicht. Ich genüge nicht. Ich bin nicht schnell genug. Ich kann mit den Großen nicht mithalten, wenn es jetzt ein Welpe ist. Das sind also Grenzen, die unser Hund dann durch Außen erfährt. Durch etwas, was ihn ja begrenzt, beschränkt und was letztendlich emotional mit Pech auch körperlich schmerzhaft ist und wo das Gefühl von Hilflosigkeit, Ohnmacht mit Pech und einer massiven Grenze, die wirklich unüberwindlich scheint, entsteht. Und das ist sicherlich für die Entwicklung unseres Hundes nicht förderlich. Und was dabei aber mindestens genauso schwer wiegt, ist, dass es für unsere Beziehung nicht förderlich ist, weil ich meinen Hund habe in diese Grenzen laufen lassen. Eine Hundemama und ein Hundepapa, die auf ihre Welpen aufpassen, würden gar nicht zulassen, dass ein großer anderer Hund, also ein erwachsener anderer Hund, ihrem kleinen Hund solche Grenzen setzt. das ist gefährlich, das kann schiefgehen. Das heißt, dass die Hundeeltern darauf aufpassen, wie Hunde Grenzen erfahren. Die setzen selber sehr aktiv Grenzen und sagen, das nicht und jenes nicht und solches nicht. Aber da, wo Hund sein darf, darf er eben sein und darf seine Erfahrungen machen. Aber unter Obhut, unter Fürsorge. Hundeeltern und Hunde-Menscheneltern haben natürlich unterschiedliche Ziele. Wir wünschen uns von unserem Hund andere Dinge, als die Hundeeltern sich das wünschen würden. Den Hundeeltern wäre es egal, wenn der kleine Welpe das Sofa zerlegt. Uns könnte das eventuell stören. Das heißt, wir müssen andere Wege finden. Grundsätzlich braucht es also jemanden, oder das wäre schön für das Individuum kleiner Hund, jemanden, der fürsorglich, liebevoll, wohlwollend und förderlich Grenzen setzt, auf eine Art und Weise, wo unser Welpe oder Hund, der neu zu uns gekommen ist, der vielleicht gar kein Welpe mehr ist, sondern ein Junghund oder aus dem Tierschutz mit schlechten Erfahrungen oder was auch immer, dass unser Hund erfährt, okay, hier erklärt mir jemand die Grenzen. Ich werde unterstützt dabei herauszufinden, wo meine Welt sozusagen Grenzen hat, in denen ich mich dann frei bewegen kann. Das heißt, wir geben einen Rahmen und in diesem Rahmen kann der Hund sich dann zukünftig frei bewegen. Wenn ich denken würde, ich habe keine Grenzen, dann würde ich denken, und das wäre zwar richtig toll, wenn das so wäre, ich könnte fliegen. Ich kann aber leider nicht fliegen, zumindest nicht ohne eindeutige Hilfsmittel. Wenn ich dächte, ich könnte fliegen, würde ich vom Hochhaus springen, mit den Armen flattern und tot sein. Ich hätte meine Grenze eindeutig schmerzhaft und endgültig erfahren. Ich kann nicht fliegen. Kleine Welpen denken manchmal, glaube ich, dass sie fliegen können. Oder aber sie denken, sie können gar nichts. Das kann auch sein. Das kommt darauf an, welche Geschichte sie vorher erfahren haben, wie ihnen bisher Grenzen erklärt wurden. Gar keine Grenzen führen dazu, ich kann fliegen, ich stürze. Zu viele harte, heftige Grenzen führen dazu, oh Gott, ich fürchte mich. Unsere Aufgabe ist es also, Grenzen zu erklären und ja, fürsorglich, aber unmissverständlich zu setzen, damit unser Hund für sich ja die Erfahrung machen kann, ich kann etwas, ich darf etwas und ich habe einen sicheren Raum, in dem ich dieses Können und Dürfen entwickeln kann. Ich kann mich darauf verlassen, dass meine Menschen, früher waren es die Hundeeltern, dass meine Menschen mir die Grenzen setzen, die mich schützen. Grenzen sind sowohl zum Schutz unseres kleinen Hundes da, als auch zum Schutz der anderen, des Sofas, der Schuhe, der Hände, der Kleidung der Nachbarn, den Ohren des Kaninchens und so weiter. Also Grenzen sind auf der einen Seite ein Schutz für das Individuum, was sie erfahren muss und lernen muss und erklärt bekommen muss. Und zum anderen schützen sie die Bedürfnisse und Rechte der anderen. Und das bedeutet im Umkehrschluss automatisch ohne Grenzen, wenn sie auch die Rechte des anderen schützen, ist ein Zusammenleben, ein soziales Miteinander gar nicht möglich. Das heißt, wenn wir möchten, dass unser Welpe eine Sozialerziehung erfährt, wenn wir möchten, dass unser Hund sich in unserem Leben zurechtfindet, dass er lernt, in unserem Alltag an unserer Seite möglichst entspannt und möglichst gelassen und später möglichst souverän, also mit angemessenem Verhalten, durch diesen Alltag mit uns zu gehen und mit uns zu leben und keine Ängste zu entwickeln und keine aversiven Verhaltensweisen, dann braucht unser Hund souverän und gelassen erklärte Grenzen und keine Härte, aber eben auch kein Laissez-faire, kein, ach, das verwechselt sich schon. Nein, sorry, tut es nicht. Es ist so, dass zum Beispiel diese berühmte Beißhemmung, von der oft gesprochen wird, die entsteht dadurch, dass jemand sagt, beiß mich nicht. Das tut mir weh. Und das hat ein Welpe, wenn der mit 8 Wochen kommt, nicht in 2 Tagen verstanden. Der hat das mit seinen Wurfgeschwistern bisher sehr energetisch ausprobiert, wo man reinbeißen kann und wo nicht. Und das ist etwas, was in einem, ja, ich sag jetzt mal, in einer Form von Empathie entsteht. Okay, wenn ich den beiße, dann tut es ihm weh und dann macht er das und das. Dann beißt er entweder zurück oder entzieht sich oder das Spiel ist vorbei oder ich werde distanziert und in eine Begrenzung gesetzt oder. Ein Hund lernt erst einmal, was passiert, wenn er dieses oder jenes oder solches tut. Auch Kinder müssen das erst lernen. Und das ist ein normaler Prozess und hat auch mit Grenzensetzung zu tun. Damit, dass wir unsere Bedürfnisse, die Bedürfnisse des Hundes und sukzessive auch die Bedürfnisse des sozialen Umfeldes dort draußen wahren. Also können wir eigentlich sagen, ich muss die Grenzen setzen. Wenn ich meinen Hund seine Grenzen selber finden lasse, dann wird das irgendwann einigermaßen funktionieren. Aber es wird ein schmerzhafter Prozess und es ist kein beziehungsförderlicher Prozess, weil der Hund überhaupt nicht das Vertrauen in uns entwickeln kann. Der kann nicht erfahren, dass wir ihn durch sein Leben geleiten oder begleiten oder, wenn wir vielleicht wollen, führen, sondern der Hund erfährt, ich muss hier alles selber erfahren. Ich muss alles ausprobieren. Ich kann mich nie verlassen. Ich kann nie locker lassen. Ich kann mich nicht zurücksetzen und sagen, okay, mein Mensch wird mir das schon sagen, wie es gehen kann, sondern der kleine Hund oder auch später ein Hund, der später zu uns kommt, wird erfahren, okay, ich bin auf mich gestellt. Und ein sozial lebendes Beutegreifertierchen oder auch nur ein sozial lebendes Säugetier wie wir, was vielleicht eigentlich ein Jäger und Sammler ist, möchte sozial leben. Und das heißt, man möchte sich in seiner sozialen Gruppe aufgehoben fühlen. Und wie und ob mir Grenzen gesetzt werden und wann und wo mir Grenzen gesetzt werden, ist eben etwas, was sehr viel darüber aussagt, wie meine soziale Gruppe funktioniert, wie unser Zusammenleben funktioniert. Ich nehme mal ein Beispiel. Wir alle kennen das, dass Hunde, gerade kleine Hunde, wenn die noch so energetisch sind und sagen, oh, die Welt, alles, was sich bewegt, ist total spannend, da muss ich hinterher. Dann kann es sein, dass ich zum Beispiel nicht in einem flotten Tempo durch meinen kleinen Garten laufen könnte, weil Hund sagt, yeah, 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 ich springe dich an, ich hüpfe mit, ich begrenze dich, ich ziehe an deiner Hose, oh, ist das toll und in die Schuhe beißen ist super. Leider nicht das, was ich mir vorstelle unter sicherer Fortbewegung. Selbst wenn ich meine Gefährdung nicht sehe, laufe ich ja Gefahr, über den Hund zu fallen und den zu verletzen. Also sollten wir allein schon für unseren Hund und für die Jogger, die uns irgendwann entgegenkommen und die Menschen am Rollator, die uns irgendwann entgegenkommen und nur der Besuch oder der Gang zum Einkaufen über den Parkplatz, also sprich die Einkaufswagen und die Menschenbeine dahinter, sollten wir erklären, jemand darf sich frei bewegen. Und wir sagen dann, okay, ich schimpfe nicht mit meinem Hund, ich schubse den nicht weg, sondern ich gehe dann eventuell am Anfang schlurfenden Schrittes, aber ich bleibe auf meiner Route. Wenn ich von A nach B möchte, gehe ich nicht von A nach C, sondern ich gehe von A nach B. Damit mein Hund versteht, okay, ich beeinflusse damit weder die Ausrichtung, also Bewegungsrichtung meines Menschen, noch erreiche ich etwas, wie mein Mensch bleibt stehen und spielt mit mir oder so, sondern mein Mensch geht jetzt von A nach B. Und wenn ich das schaffe, mich dann zurückzunehmen, dann ist danach vielleicht Spiel. Danach ist vielleicht Aufmerksamkeit. Und danach bekomme ich eventuell das, was ich eigentlich in diesem Moment schon gerne hätte, aber was eben nicht funktioniert. Das heißt, ich erfahre als Hund, ich lasse meinen Menschen sich frei bewegen und dadurch verliere ich nichts, ne? Weil in unserer Beziehung ist, die kann das aushalten, dass ich mal als Mensch dann sage, nein, ich gehe jetzt hier weiter und ich schlurfe einen Schritt, um meinen Hund nicht zu treten. Ich gehe von A nach B und nicht von A nach C. Und mein Hund wird merken, okay, es gibt Momente, da kann ich meinen Menschen gar nicht ansprechen, weil der hat gerade etwas zu tun, der hat einen Plan, ich nehme mich zurück und es ist dann alles gut. Und ich habe nichts falsch gemacht. Ich habe mich ausprobiert, das darf ich, und ich merke, das führt aber zu nichts. Und dann kann ich einsehen als kleiner Hund, und das ist wichtig, lernen durch Einsicht, nicht durch Belohnung oder Bestrafung, sondern durch Einsicht. Ich lerne, okay, das führt zu nichts, wenn ich das tue und ich lasse das. Und mein Mensch kann lernen oder ich als Hundehalterin kann lernen, okay, mein Hund braucht vielleicht 5, 6, 7, 8 oder 10 Mal schlurfenden Schrittes durch den Garten gehen und vielleicht sind es auch 20 Mal. Aber irgendwann merke ich, dass der sagt, okay, also es gibt diese Hartnäckigen, da darf man sich nicht von täuschen lassen. Das ist sehr unterschiedlich. Auch ein bisschen davon abhängig, was Hunde am Anfang ihres Lebens von ihrer Hundemama schon gelernt haben und von den Geschwistern. Es gibt hartnäckige Hunde, die brauchen vielleicht 20 oder 30 Mal schlurfenden Schrittes durch den Garten gehen. Aber irgendwann kommt dieser Punkt, wo Hunde sagt, das bringt mir nichts. Das bringt einfach nichts, ich lasse es. Ich hocke mich hier hin oder ich gehe mal was schnuppern oder ich kaufe ein Stöckchen. Aber ich warte ab, bis mein Mensch wieder bereit ist und wieder Zeit hat und sein Tun, sein Handeln abgeschlossen hat. Und das sind Grenzen, die gesetzt werden. Und das sind Grenzen, die dafür sorgen, dass wir ein Miteinander entwickeln, was von Vertrauen geprägt ist auf der einen Seite und wo Freiräume entstehen. Je mehr mein Hund seine Grenzen akzeptieren kann und sich in diesen Grenzen bewegen kann, desto mehr Freiräume hat er in diesen Grenzen auch. Wenn wir das aus der Kindererziehung sehen, dann ist es ganz klar, wir können unsere Kinder erst alleine in ihrem Zimmer spielen lassen, wenn wir wissen, sie gefährden sich nicht. Da gibt es dann diese Sicherheitsvorkehrungen für Steckdosen, die sicherlich sehr schlau sind. Und es gibt diese Abrundungen für fiese Ecken, weil Kinder sich dann ja womöglich an der Metallkante des Wohnzimmertisches den Kopf einhauen können etc. Das werde ich erst abbauen, wenn klar ist, dass mein Kind in der Lage ist, seine Motorik so zu beeinflussen, dass es sich nicht den Kopf aufhaut und dass ihm bewusst ist, ich fasse nicht in die Steckdose. Es gibt auch sowas wie Kinderbesteck. Das ist nicht sehr scharf und nicht sehr spitz. Wenn mein Kind selbstständig essen darf und kann, dann ist das sicherlich erstmal die Wahl, bevor ich das richtig scharfe Steakmesser zur Verfügung stelle. Das sind Schritte. Grenzen bedeutet auch zu erkennen, wo wird es gefährlich, wie gehe ich damit sorgsam und achtsam um, wie bringe ich also mich nicht in Gefahr. Und auch dafür brauchen unsere Hunde natürlich Begleitung. Ein Welpe weiß nicht, dass das Auto auf der Straße gefährlich ist. Das bewegt sich und es ist vielleicht, wenn man einen kleinen, süßen, durchgeknallten Hütehund hat, wie wir, ist das vielleicht ganz spannend. Und der sagt, oh, da würde ich mal mit. Das geht natürlich nicht. Und es geht vor allen Dingen dann aber nicht, wenn mein kleiner, wild gewordener Hütehund sagt, wow, Auto hinterher da, dass ich sage, nee, Entschuldigung. Sondern lass meinen Hund gucken, wir gucken dem Auto hinterher. Und ich begrenze meinen Hund auf dem Arm oder ich hocke mich zu meinem Hund und halte den, damit er merkt, okay, ich halte diesen Bewegungsreiz aus und ich gehe da nicht hinterher. Und das ist eine Grenze. Und erst wenn ich das gut hinkriege und mein kleiner Hund versteht, wir schauen uns das an, wir beobachten Bewegung, aber wir folgen Bewegung nicht unbedingt, also Impulskontrolle entwickelt. Erst dann kann ich überhaupt darüber nachdenken, in einem Bereich, wo ein Auto sichtbar werden könnte, also auf einem Feldweg, der vielleicht zu einer Straße führt, wo man Autos sehen kann, erst dann könnte ich darüber nachdenken, meinen Hund dort mal freilaufen zu lassen. Alles andere wäre leichtsinnig und fahrlässig. Und so geht es eben darum, dem Hund Grenzen aufzuzeigen, damit unser Hund an unserem Leben teilhaben kann und in unserem Leben, in unserem Alltag möglichst viel Freiraum bekommen kann. So. Ein typisches Beispiel ist auch noch die Sache mit den Liegeplätzen. Ihr kennt sicherlich die Diskussion Sofa ja oder nein. Ich möchte jetzt nichts abschließend zum Thema Hund auf Sofa oder nicht Sofa sagen. Bei mir ist es so, dass meine jungen Hunde erstmal eine Weile nicht aufs Sofa kommen, bevor Grenzen nicht klar sind und Rechte nicht klar sind, bleiben meine Hunde am Boden. Meine erwachsenen Hunde, die sozusagen ihre Grenzen kennen und meine Rechte respektieren, meine Bedürfnisse respektieren, wie ich ihre Bedürfnisse respektiere, die dürfen auf das Sofa. Und na sowas, ein kleiner Hund versteht das, der versteht den Unterschied. Also nehmen wir aber mal unabhängig vom Sofa das Thema Liegeplätze. Mir ist es theoretisch komplett egal, ob mein Hund mal in der Sonne vor der Terrassentür liegt, weil da schöne Sonne ist, oder auf seinem Köpfchen. Wir haben so Kunden und da können die sich auch reinmuckeln und das ist schön, aber die sind eben nicht immer in der Sonne. Oder wenn es zu sonnig und warm ist, sind sie eben nicht immer im Schatten. Natürlich kann mein Hund dann seinen Liegeplatz wählen. Aber eben nicht zum Beispiel auf dem Weg von der Küche ins Badezimmer. Wenn mein Hund dort läge, also einen Liegeplatz besetzt, der mein Weg ist, wo ich ständig durch muss, dann gehe ich auch dort mit schlurfenden Schritten hindurch, bis Hund merkt, okay, es ist ein völlig unbequemer Platz, ich lege mich woanders hin. Und das finde ich in Ordnung. Mein Hund kann auf dem Teppich liegen, auf seinem Plätzchen liegen, etc., aber eben, je nachdem, auf dem Sofa oder eben auch nicht, altersabhängig, aber mein Hund kann nicht dort liegen, wo ich längs möchte. Und mein Hund kann auch nicht seinen Liegeplatz behaupten, wenn ich auf meinem Sofa sitzen möchte. Ich sage dann meinem Hund, ich bin nicht wütend. Es kann schon mal sein, dass sich einer der Kelpis dort ausbreitet und sagt, ach, das ist ganz angenehm hier. Ich liege hier auf dem Schaffell, das ist toll. Und ich möchte da sitzen. Dann ist es so, dass ich denen sage, rutsch du mal. Also ich fordere die auf, Platz zu machen. Ich setze mich da nicht hin und bin auch nicht wütend und ich erwarte auch nicht, dass meine Hunde hysterisch auseinanderspringen, weil ich dort einen Platz beanspruche, sondern ich bin kollegial bzw. partnerschaftlich und sage, rutsch mal und setze mich dann an den Platz, wo ich sitzen möchte. Und natürlich haben die gelernt, dass ich das auch durchsetze. Und wenn mein Hund sagt, ach nö und heute nicht und ich finde es doof, dann schiebe ich vielleicht auch mal. Und das ist für mich etwas, ich habe das Bedürfnis, auf einem Platz zu sitzen, dort meinen Tee zu trinken. Und dieses Bedürfnis gewähre ich mir und setze es um. Mein Hund anerkennt das. Und das ist auch kein Problem. Ich glaube, was beim Grenzensetzen so wichtig ist, dass wir uns also den Druck nicht machen, das muss sofort klappen. Ich glaube, das ist ganz, ganz schwierig, dass viele Menschen das Gefühl haben, ich muss jetzt ein für alle Mal das klären, für immer und sofort. Das funktioniert meist nicht. Ich sollte aber natürlich im Prinzip konsequent dabei bleiben, dass ich wohlwollend diese Grenzen immer wieder durchsetze, bis mein Hund sagt, okay, ich habe es verstanden. Und dann ist das kein Krieg, dann ist das auch kein Gegeneinander, sondern das ist eben ein soziales Zusammenleben funktioniert nur, wenn jeder in seinen Grenzen die Klarheit hat, bis hierhin und nicht weiter. Und da beschränke ich die Rechte eines anderen. Und das ist nicht erlaubt. Hunde machen das ziemlich deutlich klar. Ich bin dafür, das etwas sanftmütiger zu tun. Es gibt bei Hunden aber auch Unterschiede. Also unser Rüde zum Beispiel ist unserem Welpen gegenüber sehr duldsam, während unsere Hündin das eher nicht so ist. Sie tut ihr nichts, aber sie ist dann etwas lauter. Und der kleine Welpe hat das sofort verstanden. Die wusste mit wenigen Wochen, bei Ava bin ich etwas vorsichtiger, ich halte Abstand, die braucht mehr Distanz. Ihr Bedürfnis ist halt Distanz und Respekt. Und Wim ist so der, dem muss man eher sagen, nicht so doll rockern, nicht so doll spielen, sondern so ein bisschen dem Welpen das anpassen, weil der will die Distanz nicht. Und das hat sie verstanden und ist dort viel mutiger. Und es ist aber nicht so, dass sie jetzt Angst vor der anderen hat, sondern sie hat verstanden, dass die unterschiedliche Bedürfnisse haben. Und das ist soziale Erziehung. Das heißt, wir lernen miteinander zu leben zu unser aller Vorteil und unser aller Wohl. Nicht mein Wohl, nicht des Hundes Wohl, sondern unserem gemeinsamen Wohl. Zu unseren Bedürfnissen Ja sagen, zu den eigenen Freiräumen Ja sagen und dies dem Hund auch gewähren. Damit das, und das ist jetzt, glaube ich, denke ich, relativ verständlich gewesen, hoffe ich zumindest. Wenn nicht, fragt das gerne hinterher nach. Wenn ihr sagt, was hat sie denn da erzählt, verstehe ich nicht. Also meldet euch gern darauf. Aber um das alles machen zu können, um sozusagen die eigenen Grenzen in Bezug auf die Grenzen der anderen zu verstehen und zu erkennen, oh, da nicht. Damit die kleine Luz erkennen konnte, dass die weiß jetzt, wann Ava nicht Kontakt haben möchte. Und sie versteht, wenn Wim sie zum Spielen auffordert. Dafür braucht es etwas und das ist Empathie. Ich kann im Prinzip die Grenzen der anderen nicht verstehen, es sei denn, ich renne immer gegen die Wand und mache schmerzhafte Erfahrungen. Das wollen wir ja nicht. Wir helfen ja und versuchen sozusagen prosozial dem Hund die Grenzen zu erklären. Also ich brauche, um mich in diesen Grenzen bewegen zu können, ohne die Rechte der anderen einzuschränken, brauche ich Empathie. Und wir unterscheiden zwischen affektiver Empathie, das bedeutet, dass jemand fühlt, was der andere fühlt. Und das ist eine ganz, ganz, ganz frühe Empathie, die sich entwickelt. Die kann man bei Welpen ab der dritten Lebenswoche erkennen. Die fühlen, was die anderen fühlen, ohne dass sie die Motive dahinter verstehen. Das heißt, ein Welpe piepst, die anderen piepsen mit. Ich kenne das noch aus der Kita, ein Kind weint, die anderen weinen mit, ohne genau zu wissen, worum es geht. Das ist eine Gefühlsübertragung, das ist die sogenannte affektive, also Affekt wie Gefühl, die affektive Empathie. Ich fühle, was du fühlst. Ich kann dein Gefühl nachvollziehen, ohne zu wissen, warum du so fühlst. Das haben Welpen sehr früh. Wenn sie aber nicht verstehen können, warum jemand so fühlt, dann werden sie sozusagen in diesen Gefühlen der anderen hin und her schwimmen. Dann können aber ihr Verhalten wenig anpassen. Sie können das Gefühl übernehmen, das sie auch fühlen. Also jammern, fiepsen, Beschwichtigungsgeschichten und so weiter. Das fühlen die Emotionen dahinter. Aber sie verstehen nicht, warum. Das kommt sehr viel später. Und das ist dann die kognitive Empathie, so eine leichte Form. Bei Menschen ist das so, die Motive tatsächlich geistig zu verstehen. Das ist bei Hunden, streitet man sich noch so ein bisschen drüber, wie weit die das wirklich also geistig, rational verstehen können. Aber wir sprechen trotzdem von kognitiver Empathie. Das ist so eine Art Perspektivübernahme. Das heißt, ich verstehe, warum jemand sich so fühlt, warum jemand wütend oder ärgerlich ist. Und ich kann dann darauf angemessen reagieren. Und bei Hunden ist es so, dass sich das so ab der achten Woche anfängt zu entwickeln. Und es ist dann aber ab dem Junghundalter wird das so ein bisschen, also sagen wir mal so ab 4 Monate, 5 Monate, wenn es so Richtung Pubertät geht, wird das stabiler. Das heißt, wenn wir einen Welpen mit 8 Wochen bekommen, ist der gerade am Anfang dieser kognitiven Empathie. Das heißt, Hund spürt ja schon seit seiner dritten Lebenswoche, was gefühlt wird und fängt jetzt so ganz langsam an zu verstehen, dass es ein Motiv dahinter gibt. Also wenn mir jemand mit Wut begegnet, also wenn mein Mitwelpe, ne, ich habe den herzhaft ins Ohr gebissen, weil es so einen großen Spaß macht und mein Mitwelpe, also mein Geschwister sagt, will ich nicht, dann fange ich an zu verstehen, okay, vielleicht hat das wehgetan, weil wenn ich ins Ohr gebissen werde, tut das auch weh. Also da fängt ein Verstehen an und erst dann kommt ein, und das ist da noch sehr rudimentär, wir können nicht davon ausgehen, dass unser 8 Wochen alter Welpe das schon vollumfänglich verstanden hat und das zudem noch, und das ist ja die Krux, noch auf das Umgehen mit uns umsetzen kann. Wir sind eine andere Spezies, wir haben andere Bedürfnisse, wir haben andere Grenzen, wir sind viel zimperlicher, was diese ganzen Beißgeschichten angeht und so. Also da fängt der Hund mit 8 Wochen an, es so langsam ein bisschen zu verstehen. Der bekommt die Idee, warum jemand wütend, ängstlich oder sowas ist und kann sich darauf angemessen verhalten. Zum Beispiel Ressourcen wie Tannenzapfen, Spielzeug oder sowas loszulassen. Man kann, die fangen an, dann in eine Kommunikation zu gehen. Zum Beispiel ein gezieltes Beschwichtigen, okay, war gar nicht so gemeint, zu zeigen zum Beispiel. Oder so eine Kontaktaufnahme anzubieten, ist dann manchmal so, dass die förmlich so ein bisschen, also konnte ich unter Welpen beobachten, dass wenn einer sehr, ja, in Konflikt geraten ist, dass dann ein Geschwister, was ihm sehr nahe steht, dann dorthin geht und Körperkontakt macht, um das wie so Koregulation bei Menschen, so ein bisschen zu trösten sozusagen. Das fängt in der Zeit ganz, ganz, ganz klein an. Und das ist auch ein bisschen davon abhängig, wie ist der Wurf, wie ich sage jetzt mal, empathisch wurde im Wurf agiert, wie überfordert ist eine Hundemama gewesen, wie weit wurden die Welpen schon gefördert und sind im Spiel vielleicht moderiert worden durch Züchter, dass die sagen, okay, so doll rockern wir hier nicht und so weiter. Das fängt dann dort an. Und wir bekommen die Hunde und erwarten manchmal, dass die nach 3 Tagen die von uns gesetzten Grenzen erkennen, nachvollziehen können, erfüllen, weder Angst noch Wut darüber empfinden, sondern sich einfach einpassen. Und das ist absolut, also wirklich absolut nicht möglich. Das ist viel zu früh. Also wenn wir uns vorstellen, dass wir dem Hund so bis zum 6. Monat so einigermaßen erklärt haben, was ein Ja und was ein Nein ist, im Sinne von, hier ist eine Grenze und da ist Freiraum, dann ist das total in Ordnung. Und es gibt andere Dinge, wie Impulskontrolle zum Beispiel, was ja auch Grenzen sind. Das sind innere Grenzen, meinen Impuls zu kontrollieren zum Beispiel. Das dauert noch viel länger. Da sind die Hunde vielleicht 1,5, bis sie das so einigermaßen wirklich zuverlässig können. Das ist auch also sehr abhängig davon, was für eine Rasse ich habe oder auf einen Mischling ich habe, was die grundsätzliche Veranlagung war. Also habe ich einen Hund, der bei mir lebt, der dafür gezüchtet wurde, in Kooperation etwas zu tun, fällt ihm das sicherlich leichter, sich zurückzunehmen, sich, ne, kognitiv empathisch einzufühlen in die Motive des anderen und so weiter, als wenn ich einen Hund habe, der dazu gezüchtet wurde, allein und selbstständig zu handeln. Wie, was weiß ich, zum Beispiel Herdenschutzhunde. Wobei die, glaube ich, sehr viel kognitive Empathie entwickeln können, insbesondere in der Interaktion zum Beispiel um Ressourcen und Rechte etc. Aber vielen Hunden, die eben, ich sage jetzt mal, abhängiger vom Menschen sind oder von Kooperation abhängiger sind, wie zum Beispiel Retriever oder viele Hütehunde, denen ist es eben dann zum Beispiel eher gegeben, sich dort Grenzen setzen zu lassen und diese leichter anzunehmen. Es sei denn, sie sind total überreizt etc., aber da geht es dann um andere Geschichten, da geht es um Ruhe und Gelassenheit. Und auch dazu müssen wir unsere Hunde nötigen, indem wir ihnen Grenzen setzen und sagen, okay, mein kleiner Welpe dreht jetzt völlig frei. Und der geht jetzt in eine Begrenzung, damit er es schafft, sich dort zu beruhigen. Das ist auch eine wichtige Grenze. Die höchste Form von Empathie wäre dann das Mitgefühl, das prosoziale Handeln als Reaktion auf Gefühle und Motive anderer. Da gehört bei Hunden zum Beispiel, das ich eben schon erwähnt, dass man schon früh mal so kleine Initiativen von Trösten sieht, das ist aber nicht die Regel, aber sowas wie splitten, trösten, sich dazulegen, mit auch schwächeren Spielen und so weiter, alles, das ist prosoziales Handeln und Mitgefühl und das können wir erst ab dem Junghundalter erwarten. Also, und das, es gibt ganz selten, ich erinnere mich an einen großen Schweizer Sennenhund-Welpen, der liebe Watson, der war in einer Welpengruppe mit 2 kleinen Hunden, einer französischen Bulldogge und einem Mops, einem Mopsmädchen. Und der war einfach, der war extrem einfühlsam und hat sehr früh Mitgefühl entwickelt. Der hat sich also immer klein gemacht, hat sich hingelegt damit als Riesenhund oder Riesenwelpe neben diesen ganz kleinen Welpinnen, um mit denen spielen zu können und hat die nie ihre körperliche Unterlegenheit spüren lassen. Das ist aber die Ausnahme. Da sind Welpen im Normalfall noch nicht. Da kommen sie im Laufe ihres Junghundalters hin. Und das ist völlig in Ordnung. Unsere Aufgabe ist es, dafür zu sorgen. Wenn man einen Watson in der Welpengruppe hat, ist das toll. Wenn es keinen Watson gibt, sondern lauter kleine Rocker, dann sitzen wir da und sortieren und moderieren und sorgen dafür, dass da keiner unterdrückt wird, dass jeder zu seinem Recht kommt, dass die Bedürfnisse gewahrt bleiben. Das ist auch Grenzen setzen. Und darüber, dass das dann funktioniert, dass die kleinen Hunde merken, Mensch, wenn ich mich jetzt zurücknehme, wenn ich den anderen nach einem kleinen Raufspiel auch wieder aufstehen lasse, wenn ich den sozusagen erhobenen Hauptes vom Platz gehen lasse, dann fühlt der sich gut, dann reagiert der freundlich auf mich und wir spielen nächstes Mal wieder und zwar schön. Das lernen die. Und dafür sind wir dann zuständig, wenn wir keinen Watson an der Hand haben. Ja, und jetzt ist eben im Prinzip die Frage, was braucht es, damit ein Hund diese Empathie entwickeln kann, die Grenzen der anderen wahrt und erkennt. Und als große Überschrift können wir sagen, Koregulation. Das ist so ein, ich weiß, das wird sehr häufig verwendet, das ist ein Begriff, den ich auch schon mehrfach verwendet habe. Es geht letztendlich darum, dass eigene Gefühle reguliert werden müssen, um die Gefühle und Motive anderer wahrnehmen zu können und das eigene Verhalten anzupassen. Das bedeutet, wenn ich als kleiner Welpe total aufgeregt bin und mit Vollspeed in die anderen Welpen reinrenne, dann keiner mit mir spielen möchte, alle mich irgendwie beißen, weil alle wirklich erschrocken sind oder ich ihnen wehgetan habe, dann lerne ich daraus nur in dem Moment, dass, wenn ich Kontakt aufnehme, andere auf mich negativ reagieren. Das ist etwas, was dem kleinen Welpen nicht hilft, weil er kann die Motive nicht verstehen, warum die so sich verhalten haben. Der kann nicht abmessen, dass seine heftige Annäherung dazu geführt hat. Der spürt die Reaktion. Aber seine Aktion und das, was sie verursacht hat, kann, oder was sie bei den anderen verursacht, kann der noch nicht ermessen. Das heißt, Koregulation, also ich helfe dir, dich zu regulieren, deine Gefühle zu, ja, ich sag mal, zu beherrschen, die auszuhalten eventuell auch mal und sich wieder zu entspannen und aus der Aufregung rauszukommen. Ich brauche also die Koregulation, also jemand anders tut das, von außen, so wie wir Kinder eben auch trösten, auf den Arm nehmen, ihnen versuchen zu erklären, dass das noch ein bisschen dauert und dass es jetzt erst in 10 Minuten Essen gibt und nicht sofort, weil das ist noch nicht fertig und, das ist alles Koregulation. Und das braucht der Hund auch, das braucht auch der Welpe. Und das kann sein, dass ich mit einem kläffenden, stinkewütenden Welpen in der Welpengruppe sitze, weil der lernen muss, dass er leider den anderen nicht essen darf oder nicht so bearbeiten darf, wie er sich das vorstellt. Und es kann sein, dass ich dann auf dem Boden sitze, 2 Welpen zu meinen Füßen und ich immer die Hand dazwischen habe und ständig den einen mal hier, also in der Interaktion. Ich nehme den Hund nicht komplett raus, der muss vielleicht einen Moment warten. Dann begleite ich aber die Interaktion. Ich unterbreche nicht ständig, weil daraus lernt er letztendlich nur Abbruch, Abbruch, Abbruch. Ich begleite die so, indem ich meine Hände dazwischen habe, indem ich dabei bin, indem ich immer wieder sozusagen, wenn der kleine eine sich über den anderen stülpt beim Spiel, dann pflücke ich den wieder ab und versuche dem Hund zu zeigen, wie es geht. Nicht aktiv Action, Turbo und Grenzen verletzen, sondern und dann nehme ich den Hund raus und Pause, sondern in der Aktivität moderieren. Und kann sehr schwierig sein. Da brauche ich, wenn es jetzt um Welpen geht, brauche ich eine gute Hundeschule und Menschen, die davon Ahnung haben, die mich als Hundehalterin da vielleicht unterstützen. Und wenn ich da in einer Gruppe bin, wo Kontakte so moderiert werden, dann kann mein Hund lernen, so geht das. Und der Kleine, der vielleicht eher ein bisschen ängstlich ist, der kann lernen, ich werde unterstützt. Meine Bedürfnisse werden auch gewahrt. Und wenn ich mich am Menschen orientiere, dann habe ich kein Problem. Die machen das schon für mich. Das heißt, mein Hund lernt vielleicht seine eigenen Gefühle besser zu regulieren durch meine Koregulation, sein Sozialverhalten zu entwickeln, Empathie, hoffentlich auch Mitgefühl irgendwann zu entwickeln, also prosoziales Handeln zu entwickeln oder zumindest eine kognitive Empathie im Sinne von verstehen, warum der andere wie wann reagiert und dass es besser ist, wenn man die Grenzen des anderen wahrt und dass man dann einen erfüllenderen Kontakt hat. Und es entsteht dieses Vertrauen in den Menschen, dass wir die Hand darüber halten. Also wenn ich jetzt das nochmal umsetze, wenn wir nicht koregulieren, dann könnte es sein, dass wir einen sogenannten dysregulierten Welpen haben, der vielleicht das Mobbingopfer im Wurf war und eigentlich immer den Kontakt mit den anderen als Gefahr empfunden hat. Der wird sich auf Gefahrenvermeidung orientieren. Der ist nicht auf schöne Kontakte orientiert, sondern auf Vermeidung von negativen Kontakten. Und damit ich nicht weiter gemobbt werde, versuche ich das dann komplett zu vermeiden. Das heißt dann aber im Umkehrschluss, dass dieser Welpe erstmal die anderen Hunde als Gefahr sieht, dann wird der kein Mitgefühl dafür entwickeln. Der wird auch kein prosoziales Handeln entwickeln. Der wird das Gefühl haben, okay, Hauptsache weg. Hauptsache keinen Kontakt. Und wenn ich den nicht koreguliere und den halte und den tröste und den schütze und dem sozusagen die anderen von der Pelle halte, und gleichzeitig, manchmal gibt es dann so eine Gegenbewegung, dass die sagen, okay, ich werde beschützt, also drehe ich jetzt mal richtig auf. Auch da muss ich mich natürlich dann wieder einmischen und sagen, nee, wir haben ein soziales Miteinander. Das heißt, jeder darf etwas und jeder muss auch berücksichtigen, was der andere darf. Nur dann können Welpen durch diese Koregulation am Anfang, weil das können sie noch nicht allein, erfahren, dass Mitgefühl und der soziale Umgang mit anderen sich lohnen. Und das gilt nicht nur für Hunde und Hundekontakte, sondern das gilt eben auch für den Umgang mit Menschen, den Umgang für die sächliche Umgebung. Es gilt auch, dem Hund unterstützend zur Seite zu stehen, um seine eigenen Grenzen, also seine eigenen Körpergrenzen zu erfahren. Das kann man sehr schön über motorische Spiele machen, wo nicht mit 8 Wochen, aber später mal so Balanceübungen dabei sind und wo verschiedene Untergründe und so. Das kennt ihr vielleicht alles aus der Welpengruppe. Das sind so Möglichkeiten, dem Hund seine eigenen Grenzen spürbar zu machen, ohne dass das ein heftiges Eingrenzen und ein an die Grenze rennen lassen, also in die Ohnmacht zu laufen oder ne, sozusagen gegen die Wand zu laufen, wo von außen Grenzen kommen. Ich unterstütze meinen Hund, die Grenzen unter meiner Obhut sorgsam sozusagen zu erfahren und ich erkläre die. Grundsätzlich können wir sagen, Grenzen müssen immer dann gesetzt werden, wenn es um die Rechte und Bedürfnisse von jemandem und einem Gegenüber geht. Die Rechte und Bedürfnisse des einen Individuums versucht es selber zu wahren, in vielleicht der Abgrenzung oder dem Fordern von den anderen. Und ich muss, also meine Koregulation ist dazu ausgelegt, sowohl die Rechte meines Hundes zu wahren, als auch die der anderen. Das gilt auch für Ressourcen, das gilt für Fütterung, das gilt für Spielzeug, das gilt für Kauen. Also bei uns sind diese ganzen Geschichten, wie wann werden die Hunde wie wo gefüttert, wann kriegt wer wo wie sein Kauartikel, sind extrem ritualisiert und wir haben da extrem viel Kontrolle drüber, weil wir Hunde dabei haben, die am Anfang ihres Lebens zu wenig Essen hatten und die es massiv verteidigen würden. Und die haben aber gelernt, neben den anderen zu essen, weil wir dafür sorgen, dass jeder seine Bedürfnisse erfüllt bekommt und dass jeder in Ruhe essen kann. Und es kann sein, dass dafür die Hunde zum Beispiel Abstand brauchen. Und es gibt, das ist auch unsere Aufgabe in der Koregulation, räumliche Grenzen zu setzen. Ich sagte schon, dass einige Hunde sehr hoch drehen, ne, und sich sehr schwer zur Ruhe kommen können. Die brauchen dann vielleicht zum Beispiel so ein kleines Welpengitter oder und darin vielleicht eine kuschelige Box oder irgendwie so einen Kuschelplatz, wo man sagen kann, okay, hier in diesem Zimmer im Zimmer sozusagen, ist jetzt Ruhe, ist jetzt Pause, ist jetzt Entspannung. Und wenn mein kleiner Hund damit Schwierigkeiten hat, das anzunehmen, dann sitze ich da vielleicht am Anfang immer mal wieder mit drin. Dann sitze ich am Zaun, sodass ich sozusagen mein Hund noch fast noch Körperkontakt hat und so weiter. Und ich baue diese Ruhezone, diese räumliche Grenze, baue ich langsam auf, entsprechend wie der Hund damit umgehen kann. Was ich ganz wichtig finde, wenn ihr sagt, du darfst dies nicht, und ich das natürlich so umsetze, dass es für den Hund in Ordnung ist, dann sage ich, oder du darfst das nicht, oder das bekommst du nicht, weil das esse ich, mein Essen, oder auf diesem Platz kannst du jetzt nicht sein, weil hier sitze gerade ich, und du kannst hier jetzt nicht sitzen, weil ich hier sitze. Es gibt ganz viele Dinge, gerade so im Spiel, ne, oder ich, ne, mit Thema Ressourcen, Essen, frei laufen dürfen und so weiter, das ist etwas, was Hunde, wo sehr viel Spannung entstehen kann, wenn ich da eine Grenze setze. Und wichtig, wenn ich Grenzen setze, gebe ich hinterher die Möglichkeit zum Spannungsabbau. Wenn ich meinem Hund also sage, okay, das Stuhlbein frisst du nicht an und ich habe eine Begrenzung für meinen Hund, du kommst jetzt in die Begrenzung, weil ich kann dich jetzt gerade nicht beaufsichtigen und dich nicht abhalten aktiv, also kommst du in eine Begrenzung und kriegst dort aber etwas zu kauen. Du darfst nicht das Stuhlbein anbeißen, aber ich habe dir Weidenzweige geschnitten. Du darfst nicht das Essen vom Teller klauen oder ne, bei mir abbeißen, aber du hast dort einen Kauartikel. Du konntest nicht rennen, nicht so lange rennen, wie du wolltest, weil du bist noch zu klein und du kannst mit den Großen noch nicht mithalten. Ich muss dich einsammeln, weil sonst überforderst du dich körperlich. Dann darf vielleicht hinterher noch mal einzeln in einem Spielzimmer getobt werden oder auch einen Kauartikel genagt werden, um die Spannung, den Frust, der da entsteht, wieder loszuwerden. Und dann, wenn ich dafür sorge, dass sozusagen die Grenze nicht so schmerzhaft wird und mein Hund nicht nur weiß, das darf ich nicht und das darf ich nicht und das darf ich nicht, sondern ich auch sage, aber das und das und das, das darfst du, dann ist es viel leichter, Grenzen auch anzunehmen. Und wenn wir uns jetzt fragen, wie kann man Grenzen setzen? Also man kann das mit einem Tabuwort machen. Das ist, ja, die meisten Menschen sagen dann nein oder es gibt ja auch dieses Pfui oder aus oder was weiß ich. Wichtig finde ich, dass man, das weiß ich. Es ist wichtig, dass die Stimme dabei tief ist. Wenn ich sage, nein, lass mal, dann wird mein Hund das eher als kindlich naiv und verspielt abtun und sagen, hihi, lustig. Und es geht nicht darum, dem Hund ein Nein entgegenzuschmettern, aber es geht darum, dass wenn wir uns jetzt überlegen, wie Hunde das machen würden, die würden vielleicht einen Beller schicken oder so einen tiefen Knurrer. Es gibt auch Menschen, die können wunderbar knurren. Ich mache das jetzt nicht am Mikro, weil das könnte erschreckend sein. Auch ich kann das. Und das ist natürlich ein Geräusch, was die kennen aus ihrer Welpenzeit. Von daher kann man das im Prinzip, wenn man das möchte, übernehmen. Dann wäre es aber schön, wenn die gesamte Familie entweder knurrt oder nein oder aus oder pfui oder Kühlschrank sagt, dass wir uns darauf einigen, es mit tiefer Stimme zu sagen, dass wir das durchsetzen, indem wir den Hund zum Beispiel, wenn er anspringt, wieder runterschubsen oder zumindest zurückschieben, dass wir nicht zurückweichen, wenn mein Hund mich anspringt. Das ist so der Klassiker, dass man dann, um das zu vermeiden, so ein Stück zurückgeht. Und das wird den Hund immer wieder auffordern, weiter zu hüpfen, weil dieses Zurückweichen ist ein Ausweichen. Und wo eine Lücke entsteht, die fülle ich als kleiner Hund und als großer Hund. Also von daher, wir brauchen im Prinzip die Idee, nehme ich ein Wort, das spreche ich tief aus, ich stimme mich mit meiner Familie darüber ab, wie wir das machen. Und das finde ich wichtig, wenn wir das tun, wir unterstützen das, damit Hund überhaupt verstehen kann, was das bedeutet mit einer körperlichen Handlung. Und das heißt, ich schiebe meinen Hund zurück oder ich sitze auf dem Boden und esse etwas und mein Hund will auch in mein Brötchen beißen, ich stupse den so weg. Dazu sage ich dann das Tabuwort, was ich mir überlegt habe. Was ich nicht tue, ist den Arm hochreißen, damit mein Hund nicht da rankommt. Das kann ein 5-Jähriger später mit seinem Brötchen nicht mehr, wenn der Hund ausgewachsen ist mit Pech. Das heißt, ich entferne meinen Hund und nicht mich. Nur wenn es so ist, dass mein Hund sich absolut total reinsteigert und vielleicht versucht, weil er sich so aufregt, dass der wirklich ernsthaft voreinbeißt und so, dann entferne ich mich und sage, gut, so nicht, so hast du keinen Kontakt mit mir. Aber normalerweise würde ich dafür sorgen, dass ich meinen Hund entferne. Und wenn ich den dann in eine Begrenzung tue, weil ich sage, okay, mein Hund kann das hier gerade nicht annehmen und der regt sich wahnsinnig darüber auf, dann ist dieses Rausnehmen in eine Begrenzung zu setzen, ist für den Hund dann erstmal sicherlich frustrierend. Der darf dann da aber Spielzeug haben und der darf dann da einen Kauartikel haben und der darf dann da aus seinem Frust wieder rauskommen. Es geht nicht um Bestrafung, sondern es geht darum, Grenzen zu respektieren. Und das heißt nicht auf Kosten des Hundes, sondern zu unser beider Wohl. Und wenn der Hund dann in die Begrenzung geht, weil er sagt, ich beiß aber in die Hose, und ich setze den in die Begrenzung, dann kriegt er was anderes, wo er reinbeißen kann. Dann hat er da vielleicht so ein Zergeltau oder irgendwie das, was er auseinanderpflücken kann oder ein altes geknotetes Handtuch. Irgendetwas, wo dann der Frust hin kann. Weil Hunde verletzen unsere Grenzen ja nicht, vor allen Dingen Welpen nicht, also im Normalfall, um uns zu schaden. Weil im Normalfall mögen sie uns, lieben uns vielleicht sogar. Sondern um ihre eigenen Grenzen zu finden, beziehungsweise, wenn sie schon älter sind, auch um zu klären, wer hat hier welche Rechte, wie läuft das hier, wo ist, ne, und so eine Grenzverletzung oder so eine Provokation dient eben auch dazu, Klarheit zu generieren. Und dann darf ich gerne sagen, ja, ich bin klar, du kannst dich auf meine Reaktion verlassen. Ich lasse mir mein Brot nicht klauen und wenn ich mir mein Brot von dir nicht klauen lasse, dann kannst du mir vielleicht auch zutrauen, dass ich draußen dafür sorge, dass dir niemand etwas klaut. Wenn ich daran scheitere, meinem Hund nichts vom Essenstisch zu geben, weil mein Hund guckt ja so nett, wenn ich das also ich da keine Grenze setzen kann, wie soll mein Hund mir zutrauen, dass ich ihn draußen vor anderen schützen kann, wenn ich mich und meine Bedürfnisse, meine Ressourcen nicht vor ihm schützen kann? Das heißt, diese ganzen Nachfragen, die ein Hund uns stellt, Meinst du das ehrlich? Ist da eine Grenze? Wie geht das hier? Ist ganz wunderbar für uns. Das ist eine Riesenchance zu sagen, kleiner Hund, ich weiß, was ich tue. Ich sorge für mich und damit kann ich auch für dich sorgen. Und wenn du das akzeptierst, hast du viel mehr Freiraum. Und ich bestrafe dich nicht. Ich bin also in dieser ganzen Geschichte mit dem Grenzen setzen wohlwollend. Ich bin nicht wütend, dass mein Hund Grenzen sucht und ich bin auch nicht enttäuscht. Das wäre dusselig. Ein Hund, der keine Grenzen sucht, ist grenzenlos, der ist grenzüberschreitend. Das ist gut, dass sie das tun. Das muss so sein. Das ist meine Chance als Sozialpartner zu sagen, okay, ich erkläre es dir. Und mein Hund darf lernen. Und ich freue mich darüber, dass ich seine sozialen Fähigkeiten für unsere Gruppe, für den Umgang nach außen, dass ich da helfen kann, den wohlwollend weiterzuentwickeln. Und wenn ich mal einen richtig schlechten Tag habe und wenn es mal so gar nicht geht und ich denke so, meine Fresse, jetzt ist das schon wieder so, dann würde ich nichts Neues ausprobieren. Dann würde ich mich auf Dinge zurückziehen, wo ich weiß, das läuft. Dann haben wir Spaß im Garten und dann gibt es vielleicht ein freies Spiel mit Spielzeug. Oder ich lasse die Hunde was suchen, was sie toll finden, ohne dass ich da nun großartige Schwierigkeitsgrade einbaue, wo ich vielleicht an eine Grenze stoßen könnte. Oder ich gehe dann irgendwo hin, wo ich nicht merke, okay, hier werde ich jetzt überfordert. Das gilt aber für immer. Ich überfordere mich nicht. Ich bin auch empathisch mit mir. Auch meine Bedürfnisse dürfen stattfinden. Ich bin empathisch mit mir und meinem Hund und ich wünsche dir, dass du empathisch mit dir und deinem Hund bist. Sozialerziehung ist nämlich ein Prozess. Und Koregulation, ne, dass wir helfen müssen, weil Hund es noch nicht kann, das braucht ihr mindestens das ganze erste Lebensjahr, eher länger. Und da denken viele Menschen, ach, du ahnst es nicht, wie anstrengend. Aber mal ehrlich, beim Kind dauert das 18 Jahre. Sind anderthalb Jahre? Wenn ihr euch überlegt, was wir investieren, und das ist anstrengend, ja, das ist es. Aber wir investieren in ein ganzes Hundeleben. Und das, was wir tun, egal ob der Tierschutzhund, der zu uns kommt, der das erste Mal in seinem Leben vielleicht Vertrauen entwickeln kann und sanft in seine Grenzen aufgezeigt bekommt und unsere Kompetenzen kennenlernt, um sich bei uns sicher zu fühlen, das ist für sein ganzes weiteres Leben, egal ob Welpe oder erwachsener Hund, ist das ein Leitfaden, ist das eine Struktur, ist das Sicherheit, ist das Vertrauen und ist das Miteinander. Und das ist es wert. Und Koregulation ist anstrengend, wenn man das Gefühl hat, man muss da immer noch so drüber nachdenken. Aber ganz sicher, Leute, wenn ihr euch da reinfühlt, ihr werdet routiniert werden, ihr werdet euren Hund an der Nasenspitze ansehen, was es jetzt braucht. Ist das jetzt Provokation? Sucht er eine Grenze? Die kann er haben. Oder sucht er Trost? Bedrängelt der mich jetzt auf dem Sofa, weil er einen schlimmen Tag hatte und frustriert ist, weil der Tierarzt doof war und braucht jetzt Tröstung? Oder sagt er, na, willst du mir deine Wurst abgeben vom Brötchen? Das ist ein Unterschied und ihr werdet das lernen. Und ihr werdet lernen, ob ihr koregulieren müsst im Sinne von, ich zeige dir eine Grenze, nein, du gehst jetzt runter und du bleibst auf deinem Platz. Oder ob ihr trösten, koregulieren im Sinne von die Emotion Trauer oder Angst oder Wut wieder runterzufahren und das mit Nähe herzustellen. Das werdet ihr lernen und das werdet ihr verstehen. Und dann wird es viel leichter. Dann gucke ich meinen kleinen Welpen an. Heute Morgen war das so, dass sie so, ich habe sie gefragt, ob sie kommen möchte, ob ich sie nach oben bringen kann. Und die trabbelte so durch die Diele und ging immer wieder zur Tür. Und ich wusste, okay, die braucht noch 5 Minuten. Und dann sind wir in den Seminarraum gegangen, der derzeit ihr Spielzimmer ist. Und sie hat da gerockert und sie hat ihre Spielzeuge getötet. Wir hatten gestern eine lange Autofahrt, brauchte sie und ist okay. Und sie merkt, ich habe sie verstanden. Und natürlich, wenn sie einen Tag hat, wo sie sagt, fang mich doch, du Eierloch, dann würde ich damit anders umgehen. Aber so ein Tag war heute nicht. Heute war koregulieren, ihr Freiraum geben. Ich sage ihr dann nicht, wie sie mit den Spielzeugen spielen muss. Heute war nicht Grenze setzen. Das kommt wahrscheinlich heute Mittag. So. Ihr seid nämlich auf einem gemeinsamen Weg und den dürft ihr gerne mit Ruhe und Gelassenheit und Wohlwollen, mit Humor und manchmal auch einfach mit innehalten und sagen, heute nicht, heute mache ich es mir einfach. So dürft ihr euren Weg gehen und ihr werdet zu wunderbaren Tiefen und Weiten und Höhen kommen und werdet euch miteinander entwickeln und eure Beziehung wird wachsen und das Vertrauen wird wachsen von euch in euren Hund und von eurem Hund in euch. Und das ist ganz großartig. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und Aufgeschlossenheit. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, du Fragen oder Anregungen hast, gib uns gerne Feedback und abonniere den Podcast und unseren Newsletter. Ich freue mich über einen Like und wenn du uns weiterempfiehlst. Den nächsten Beitrag hörst du in 2 Wochen zu dem Thema der Hund und seine Persönlichkeit. Wir werden uns mit der Frage, was Persönlichkeit eigentlich ist, was wir unter Temperament verstehen und inwieweit wir beides wie beeinflussen können, beschäftigen. Ich freue mich schon sehr drauf. Bis zum nächsten Mal. Eure Karin.
Was Hunde wirklich brauchen. Der Kynagogik-Podcast mit Karin Jansen.